herzliches Moin und willkommen in meinem Podcast Abstarten. Du hast eingeschaltet, um hier Menschen und das wunderschöne Dithmarschen vielleicht mal ganz neu kennenzulernen. Freue dich auf tolle Begegnungen, interessante Gespräche und möglichen Inspirationen für dein Leben. Komm mit mir mit auf eine Reise quer durch Schleswig-Holstein. Grüße von der Westküste und bis gleich.
Auch noch so ein Fake, das muss ich euch auch sagen. Wenn ihr mal geht in den Supermarkt, dann guckt mal, wie lange die Selta haltbar ist. Dann ist das vielleicht ein halbes Jahr, okay. Aber nach dem halben Jahr kannst du die immer noch trinken. Aber der Supermarkt muss sie aussortieren, weil das MHD überschritten ist. Das heißt also, teilweise werden Mindesthaltbarkeitsdatum wahllos von der Industrie gesetzt.
Ein herzliches Good Morning in the Morning. Und ich sage es euch so, wie es ist. Ich bin im Meldorf und ich bin bei einem Altbekannten, kann ich schon fast sagen. Ich bin in der Hauptfiliale bei Hölp gelandet, im Meldorf, und bin mit Alexander Rose verabredet. Der Mann, der euch an die Wand geschnackt hat und mich an die Wand geschnackt hat, aber für einen guten Zweck. Und wir treffen uns nämlich jetzt zum 2.0er Aufnahmen Podcast, denn wir haben im Meldorf ein großartiges Event, nämlich den Markt der Nachhaltigkeit. Und über den und überhaupt, was Nachhaltigkeit ist, wie man Nachhaltigkeit verstehen kann und wie wir alle nachhaltig sein können, mit dem Blick in die Zukunft für unsere Kinder, für unsere Gesellschaft, das erzählen wir euch heute einfach mal ganz locker und frei im Podcast Abstarten.
Ja, schönen guten Tag, hallo, wunderbar, dass die Hölp nochmal, dass ich nochmal, Alexander Rose, die Gelegenheit habe, mit dir zu sprechen. Wir hatten ja schon eine wunderbare Diskussion so über die Hölp und wie geht's der Hölp allgemein und was macht die Hölp. Und genau, die Hölp tritt ja auch an für Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist ja ein Riesenthema, Nachhaltigkeit ist ja ein Modewort auch geworden, und wenn man mal überlegt, so in seinem eigenen persönlichen Bereich, wo bin ich eigentlich nachhaltig, dann kommt man schon mal hier und da ins Stocken, weil es ja gar nicht so einfach ist, nachhaltig zu denken, zu handeln und auch zu leben in unserer heutigen Konsumwelt, weil hier wird ja eine Menge angeboten, wir sind eine Wegwerfgesellschaft, wir produzieren eine Menge Müll, und ja, dafür tritt die Hölp auch an und ich tritt dafür auch an, zu sagen, Leute, was brauchen wir eigentlich an Ressourcen, so Thema Textilien, Thema Möbel, Thema Lebensmittel und was landet eigentlich auf Müll und müsste gar nicht auf Müll landen und kann eigentlich noch gerettet werden. Und die Hölp ist ja ein Beschäftigungsträger, das hatten wir letztes Mal schon, also wir helfen Menschen, die in Not sind, langzeitarbeitslos sind, aber die Hölp tritt auch an, zu sagen, wir müssen mehr im Kreislauf belassen von den Dingen, die Bürgerinnen und Bürger eigentlich aussortieren. Ich sag mal einfach so, Thema Textilien, ein Wahnsinn, was an Bergen, an Textilien landesweit, bundesweit, weltweit eigentlich auf Müll landet. Ihr kennt ja sicherlich auch Zahlen. Es gibt ja Zahlen, valide Zahlen, festgestellt wurde. Jedes T-Shirt wird maximal 1,5 Mal angezogen. Dann landet es schon im Müll beziehungsweise im Textilabfall, Textilsammelcontainer. Das heißt, jeder zieht das mal einmal an und dann ist es schon wieder weg und dann kauft man schon wieder Neues. Entsprechend ist auch der ein Riesenanteil an Alttextilien da. Wir so als Hölp, ich hau mal ein paar Zahlen raus, wir so als Hölp sammeln alle 6 Wochen ungefähr 15 bis 20 Tonnen Textilien ein. Tonnen! Hier in Dithmarschen, nochmal, hier leben 138.000 Menschen, sammeln wir 15 bis 20 Tonnen nur in Dithmarschen an. Ihr könnt euch ja vorstellen, wie das um die Großstädte rum ist letztendlich, was dort für Mengen letztendlich gesammelt werden. Ich habe mir da mal ein paar Schlagwörter aufgeschrieben, weil das sind ja auch immer Zahlen. Deswegen. Wir haben hier im Kreis Dithmarschen 60 Textilsammelcontainer stehen, mit denen wir diese Textilien einsammeln. Letztendlich, wenn man sich mal vorstellt, was heißt denn das so letztendlich, wenn so schnell aussortiert wird, letztendlich, wenn ihr euch überlegt, so mal das, um das so bildlich darzustellen, in Deutschland werden im Jahr ungefähr so viel Alttextilien gesammelt, dass wenn man LKWs befüllen würde, dass eine Kette von Hamburg bis nach München wäre, vollgestopft mit Textilien, jedes Jahr. Und das sind natürlich große Herausforderungen für die Gesellschaft. Aber ich gebe dir lieber erstmal wieder das Handy, sonst könnte ich jetzt auch wieder eine halbe Stunde labern und laber euch alle tot. Deswegen gebe ich dir das lieber mal wieder, Christiane.
Ich möchte einfach einmal kurz nochmal uns sagen, 1,5 Mal wird ein T-Shirt getragen. Das heißt, das muss man sich mir einfach vorstellen, dass das der Schnitt ist, ne? Es gibt ja, ich hab ein paar T-Shirts, die wirklich schon ein sehr langes Leben haben. Und es gibt T-Shirts auch wirklich, die nach einer Wäsche nicht mehr da sind, wo sie eigentlich sitzen sollten. Aber es gibt einfach Leute, die unglaublich viele Fehlkäufe auch in ihrem Schrank haben, das nie getragen worden ist. Jetzt könnte man jetzt einfach mal so raushauen, kauft nicht so viel, ne? Aber wie hast du das so als Gefühl, was könnte man den Menschen so da so ein Momentum auf den Weg geben, wie man mit seinen Textilien besser haushalten könnte?
Also einmal ist es ja so, dass Textilien, die getragen wurden, kurz getragen wurden, teilweise ja noch eine hohe Qualität haben. Ich fange jetzt mal an zu sagen, dass die Qualität von Secondhand-Textilien in der Regel sehr gut ist. Das sind ja Sachen, die auch sortiert wurden, die gespendet wurden, die man auch wieder in den Kreislauf belässt. Und letztendlich, dass ja auch ein Modelevel geworden ist, Secondhand-Textilien. Ihr kennt das ja selber. Wenn ich mal eine Hose kaufe, ein Hemd kaufe, was schon mal getragen wurde, dann sitzt das manchmal viel geiler als so eine neue Geschichte und sieht auch geiler aus und ist auch noch billiger. Also da kann jeder auch was zu beitragen, indem er sagt, ich kaufe nicht immer alles neu, sondern ich gehe in die Läden, wo Secondhand angeboten wird. Wir haben hier als Hölp, Dithmarschen, werde ich wieder konkreter, haben wir ja Sozialkaufhäuser. Am letzten Mal hatte ich das schon erklärt, da dürfen in der Regel nur Menschen einkaufen, die ein Gehalt nicht überschreiten. Aber wir haben zum Beispiel in Heide und in St. Michaelisdonn jeden Freitag für alle auf. Da kann jeder einkaufen, unabhängig davon, ob er bedürftig ist oder nicht. Und wir haben jeden ersten Samstag auch einen Tag der offenen Tür im Heider Sozialkaufhaus, wo Textilien für alle angeboten wird. Wir planen ab Mitte des Jahres ein unserer Standorte grundsätzlich für alle Menschen zu öffnen. Das wird ein Second-Hand-Kaufhaus. Mehr kann ich dabei noch nicht zu sagen, weil das sind noch Dinge, die sich noch entwickeln. Aber wir wollen den Markt vergrößern, letztendlich an Personen, die Second-Hand kaufen, damit wir letztendlich, ja wisst ihr, wir sammeln 15 bis 20 Tonnen. Der kleinste Anteil davon geht in unsere Sozialkaufhäuser, weil wir können das gar nicht an Menschen bringen, die bedürftig sind, weil es viel zu ist. Das heißt, wir haben einen großen Anteil noch, den wir über eine Fair-Trade-Kette weitergeben. Wir sind einer Organisation angeschlossen. Christiane sagt es ja vorher, oder wir hatten vorher schon gesprochen, die gewerblichen Textilanbieter, die verkaufen das gewinnbringend weltweit weiter. Was passiert? Sie machen Märkte kaputt. Sie gucken nicht, wo brauchen Menschen aufgrund von Naturkatastrophen, aufgrund von politischen Krisen dringend punktuelle Unterstützung, sondern sie hauen das dahin raus, wo ihnen am meisten bezahlt wird, unabhängig davon, wie dort Infrastruktur ist und wo was dort gebraucht wird. Das machen wir nicht so. Dadurch haben wir bekommen ja auch Geld für Textilien, die wir weitergeben, aber wir haben natürlich nicht die Erträge, die ein Gewerblicher hat, weil wir wollen, dass es nur in die Region weitergegeben wird, wo es sinnstiftend kurzfristig gebraucht wird. Zum Beispiel, wenn irgendwo Erdbeben sind und die Leute brauchen dringend Textilien, dann wird über diese Fair-Trade-Kette werden die Textilien dort weitergebracht. Zum Beispiel, wenn es Projekte gibt, wo Textilien neu hergestellt werden sollen, aus Second-Hand-Textilien, auch im afrikanischen Bereich, dann wird es über Fair-Trade weitergegeben, weil dann soziale Infrastruktur gestärkt wird. Aber das muss man sich sehr genau angucken und so einer Kette sind wir angeschlossen, weil immer noch viel zu viele Textilien da sind. Und das weitere Problem ist, es gibt noch keine auskömmlichen nachfolgende verarbeitende Industrie. Die gibt es nicht. Das liegt unter allem daran, dass man in sowas erstmal investieren muss, zum Beispiel in Isolierung aus Textilien, zum Beispiel Decken aus Textilien machen, zum Beispiel Upcycling. Das heißt, ich stelle wieder neue Textilien aus alten Textilien her und ähnliche Dinge. Dafür braucht man finanzielle Anschübe, damit eine nachfolgende verarbeitende Industrie da ist. Und die ist halt noch nicht da. Und weil mittlerweile schon in über 40% der Textilien synthetische Fasern drin sind. Synthetische Fasern ist nichts anderes als Öl. Und wenn ich sozusagen Mischware habe, kann ich das nicht nutzen, um zum Beispiel Isolierung und andere Dinge herzustellen. Das heißt, ich muss wieder Verfahren entwickeln, die aufwendig sind, damit ich Baumwolle von synthetischen Stoffen trenne und damit ich es sozusagen wieder recyceln oder weiter verwerten kann. Das heißt, der Verbraucher kann durchaus auch nochmal gucken, dass er auch Textilien kauft, die möglichst keine synthetischen Fasern haben, sondern die Baumwolle sind. Das ist das Zweite. Ich habe ja gesagt, Secondhand. Selber gucken, welche Qualität Qualität hat das Produkt. Und was ja auch immer wieder ein Thema ist, auch in der Presse und überall, es ist immer noch so, dass 80% in Bangladesch und Indonesien hergestellt wird von Textilien. Das heißt natürlich, da gibt es schon Pilotprojekte, aber der größte Anteil, sage ich euch ganz ehrlich, ist Kinderarbeit, 16 Stunden am Tag arbeiten, sie bekommen kaum Geld. Ich habe da auch nochmal ein klassisches Beispiel für euch. Wenn ihr ein Billig-T-Shirt kauft, Beispiel 2,99 gibt es ja dann, so große Ketten hier und so, dann bleiben der Näherin von dem Verkaufspreis 2,6%. Der Einzelhandel bekommt 58% und die Modemarke zum Beispiel, ich weiß nicht, wie sie heißen, Hennes Mauritz und so weiter, bekommt 13%. Rest für Transport und Zwischenhändler. Das heißt, jeder Näherin bleibt pro T-Shirt 8 Cent pro T-Shirt. Das heißt, die muss ja am Tag, ich weiß gar nicht, 40 T-Shirts nähen, damit sie überhaupt ein paar Euro verdient. Das könnt ihr auch gerne nachlesen. Das ist im Handelsblatt 2023 auch so evaluiert worden. Und das sind auch valide Daten. Das ist nur ein Beispiel. Wir haben immer wieder davon gehört, unter welchen Arbeitsbedingungen dort gearbeitet wird, wie eng die Räumlichkeiten sind, in welchen Sklavenverhältnissen dort junge Menschen für uns Mode herstellen, damit wir ordentlich konsumieren können und dann auch gleich wieder wegwerfen können. Das kann es ja nicht sein. Das heißt, man muss sich auch überlegen, kaufe ich das T-Shirt aus Bangladesch, aus Indonesien für 2,99, weil es günstig ist, oder 3 oder 4,99, oder schaue ich halt auch mal, dass ich andere Produkte kaufe, die natürlich insgesamt teurer sind. Festgestellt hat der Faire Handel 2021, dass ein T-Shirt unter fairen Bedingungen ungefähr 20 Euro kostet. Das muss man sich auch überlegen. Dann hat man dieses T-Shirt ja auch länger an. Aber man weiß auch, die Lieferkette und die Produzentenkette ist unter Fairtrade-Bedingungen gemacht worden. Das sind so kleine Tipps, womit man selber, wo man selber auch dran arbeiten kann und wo wir schon wieder bei dem Thema Nachhaltigkeit sind.
Weißt du, Alex, ich produziere ja auch Textilien und ja. Ich bin ja quasi, alle sagen, boah, Kalkhake, ne, du bist hier millionenschwerer Fisch, ne? Aber genau das ist eben das faktische Problem, was Alex gerade sagt. Ne? Meine T-Shirts kosten im Einkauf teilweise eben 18 bis 21 Euro. Meine Pullover kosten rund 40 Euro. Da kommt noch ein Druck drauf, den ich von einem externen Mensch mache, der nimmt auch nochmal 10 Euro. Und am Ende, wenn ich einen Pullover, den ihr seht, für 64 Ocken verkaufe, habe ich einen Gewinn von 8, 9 Euro.
Ne, ist auch nichts, ne?
Ist auch nichts, ist ne? Nichts, ne? Damit gewinne ich nichts. Damit nee. Können wir, wenn wir mal hochrechnen, wenn ich 8 Euro pro Pullover, wie viel Pullover ich pro Monat verkaufen möchte, ja. Damit ich ein 3000 Euro Dings habe. Und dann müsst ihr euch mal vorstellen, wenn große Ketten auch ihre Pullover für 80, 90 Euro im Laden stehen haben, dann wisst ihr ganz genau, die haben im Einkauf nicht mehr als 20 Ocken bezahlt, damit sie einfach eine 2,5 Marge draufknallen können, damit ihr denen die Miete, das Personal bezahlen könnt, weil das einfach und einen möglichen Gewinn für das Haus, damit die auch wieder einkaufen können. Also man traut sich gar nicht, das so zu verifizieren. Das ist aber genau dasselbe auch, und da wird mir Alex zustimmen, mit Lebensmitteln. Ne? Wenn wir billig Lebensmittel konsumieren, dann können wir genauso runterrechnen, dass am Ende das Essen eigentlich 8 Cent in der Dose wert ist und nicht die 3,99 Euro, die ich vielleicht für die Dose Ravioli von einer bestimmten Marke kaufe.
Genau, da sprichst du nochmal ein wichtiges Thema an. Letztendlich, also ich habe ja am Anfang auch gesagt, also in unseren Sozialkaufversandtafeln werden ausschließlich Dinge weitergegeben, die sonst auf dem Müll landen. Das muss man sich mal vorstellen. Also wir kaufen nichts dazu, wir bekommen nichts aus Handelsketten, wo wir Geld für zahlen, sondern wir geben ausschließlich Dinge weiter, die letztendlich sonst auf Müll landen würden und keiner sinnstiftenden Verwertung mehr zugeführt werden. Und das sind ja unglaubliche Mengen. Also in den Kaufhäusern, noch mal kurz eine Zahl, sammeln wir alle 4 Wochen 60 Tonnen Möbel. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind 60.000 Kilo. Also wir müssen jedes Möbelstück wiegen. Deswegen weiß ich die Zahl auch, weil wir nämlich mit der Abfallwirtschaft Dithmarschen zusammenarbeiten und wir sozusagen das nichts anderes ist als ein Sperrmüll beziehungsweise eine Wiederverwertung. Und das müssen wir dokumentieren und wir bekommen es dann auch geringfügig vergütet. Deswegen weiß ich, wir sammeln 60 Tonnen Möbel alle 4 bis 6 Wochen ein. Das variiert immer ein bisschen, aber das sind ja unglaubliche Zahlen. bezahlen für Dithmarschen. 60 Tonnen Möbel alle 4 bis 6 Wochen, alle 6 Wochen 15 bis 20 Tonnen Textilien. Und wie viel Lebensmittel wir einsammeln, das möchte ich euch gar nicht erzählen. Das sind mehrere Tonnen die Woche. Wir haben zwei Tafelfahrzeuge. Die Hölp hat ja auch 3 Tafeln. Tafeln sind ja Lebensmittelausgabestellen, die ausschließlich Lebensmittel weitergeben, die sonst auch im Wirtschaftskreislauf, das heißt im Supermarkt, nicht mehr verwendbar sind, weil zum Beispiel eine kleine Druckstelle drauf ist, weil schon ein Salatblatt gelb ist oder weil das Brot von morgens gebacken worden ist und nicht abends, wird es halt nicht mehr gekauft. Das heißt ja, jeder Verbraucher will ja auch immer alle Frischware haben. Das wird alles aussortiert. Das würde alles auf dem Müll landen. Mit diesen Spenden, wir fahren jeden Tag die Supermärkte in Meldorf an, wir fahren jeden Tag die Supermärkte in Brunsbüttel an und in Marne mit Kühlfahrzeugen, weil es gibt ja Hygieneketten und so weiter, und sammeln dort Lebensmittel ein. Und wir haben an 4 Tagen die Woche eine Ausgabe. Und ich sag mal, in Brunsbüttel, Meldorf und Marne bedienen wir damit ungefähr so bummelig 80 bis 100 Bedarfsgemeinschaften täglich. Dann haben wir noch eine mobile Tafel, das muss ich euch auch noch erzählen. Das ist ein Transporter umgebaut zu einer Ausgabe, also mit so einem kleinen Tresen. Da haben wir auch Kühlboxen drin und damit fahren wir 2-mal die Woche nach Burg und machen dort auch noch eine Lebensmittelausgabe. Gerade für die Leute, die halt nicht mobil sind und nach Meldorf oder nach Brunsbüttel kommen, und nutzen die mobile Tafel auch, um Menschen in Not über einen gewissen Zeitraum zu versorgen. Ein Beispiel: jemand hat sich ein Bein gebrochen, jemand kann gerade nicht laufen, jemand hat auch keine Hilfe, dann stellen wir ihn auch mal eine Kiste vor die Tür. Das machen wir mit der mobilen Tafel auch. Und damit versorgen wir 80 bis 100 Bedarfsgemeinschaften am Tag mit diesen 3 Tafeln und der mobilen Tafel. Und man sagt, so hinter einer Bedarfsgemeinschaft stehen zwischen 2 bis 3 Personen. Das sind so ungefähr 300 Personen, die wir am Tag versorgen, die auch tatsächlich nicht das Geld haben, um über den Monat zu kommen. Und das machen wir ausschließlich mit Lebensmitteln, die wir in den Supermärkten einsammeln. Jetzt haue ich euch noch mal ein paar Zahlen raus, weil wir beschäftigen uns als Hölp schon länger, können wir auch noch mal zum Markt der Nachhaltigkeit gleich kommen und warum wir das tun. Aber insgesamt, man hat auch festgestellt, dass rund die Hälfte aller Lebensmittel in den Industrieländern, das heißt in den modernen Industriestaaten, wird vernichtet. Die Hälfte. Also man muss sich das vorstellen, auch wenn ihr das kennt, ihr kennt ja auch Buffets, in den Restaurants, große Veranstaltungen. All das, was da überbleibt, wird nicht mehr verwendet. Es wird weggeschmissen. Es kommt auf die Müllkippe und es wird nicht mehr fürs Essen letztendlich verwendet. Da hat man festgestellt, die Zahlen sind jetzt aus Anfang der 20er, dass ungefähr 10 Millionen Tonnen Lebensmittel jedes Jahr weggeworfen werden. 60% aus den Privathaushalten und 40% aus Industrie und Handel, hatte ich ja schon mal gesagt. Und jeder Deutsche ungefähr mit 80 Kilo dabei ist. Jeder Deutsche verbraucht ungefähr 80 Kilo schmeißt ungefähr 80 Kilo Lebensmittel weg, im Warenwert von ungefähr 235 Euro. Ich sag's nur mal so, das sind so Zahlen die wir auch valide haben. Könnt ihr auch gerne sich euch nochmal an mich wenden. Und wenn wir jetzt nochmal darauf eingehen, welche Mengen das sind, dann sage ich euch mal, man hat festgestellt, ungefähr sind das über 500.000 Tonnen Brot in Deutschland, die jedes Jahr weggeschmissen werden. Dann hat man gesagt, von so einer Menge könnte man zum Beispiel das ganze Land, Niedersachsen ist ja unser größtes Bundesland, ein ganzes Jahr versorgen. Das sind einfach unglaubliche Zahlen. Und gerade, es gibt ja bestimmte Produkte, die auch vermehrt entsorgt werden. Und das ist eben Brot und Backwaren, weil ihr müsst es sehen, im Supermarkt, da wird 3-mal Brot geliefert, da wird morgens Brot geliefert, mittags Brot geliefert und abends, beziehungsweise gebacken und auch in den Filialen, damit der Kunde auch noch um 17 Uhr sein frisches Brot hat. Weil wenn er das nicht hat, dann kauft er das nicht. Also könnt ihr euch auch vorstellen, was da überbleibt und was da entsorgt wird letztendlich. Und das Gleiche gilt für Obst und Gemüse. Das ist ja nun auch schneller verderblich oder sieht nicht mehr ganz so gut aus. Das sind diese Produkte, Obst und Gemüse und Brot sind Produkte, die am meisten auch weggeschmissen werden. Und wir versuchen halt, diesen Müll zu vermeiden, indem wir täglich rumfahren und das an bedürftige Leute weitergeben.
Jetzt, Alex, bin ich einfach mal so eine richtige Provokative und sag so, na, ist doch super, dass so viel überproduziert wird. Dann kriegt ihr wenigstens was, ne? Ja, genau. Stell dir doch mal vor, es würde jetzt jemand intelligent einkaufen, dann würdet ihr gar nichts mehr haben. Das ist doch total blöd, oder was meinst du?
Ja, da hast du recht. Das ist auf jeden Fall so. Ja, ne? Das ist auf jeden Fall so. Da muss man natürlich sagen, wir treten ja auch an dafür, dass wir Missstände aufzeigen und dass wir sagen, wenn es nicht so viel Müll geben würde, wenn eine Umverteilung besser funktionieren würde, wenn auch Supermärkte, große Lieferketten nichts mehr wegschmeißen dürfen, dann bräuchten wir keine Tafeln, weil dann könnten wir alle Menschen versorgen. Und dann hätten wir unser Ziel aller, hätten wir unser Ziel erreicht. Und du hast ja recht, da graben wir uns den eigenen Boden ab. Nur wir machen das jetzt, um Lebensmittel zu retten und um Menschen noch zu versorgen, die es einfach nicht sich leisten können, den ganzen Monat im Supermarkt einzukaufen. Das kann man ja auch anders machen. Es gibt ein Beispiel, es gibt ein neues Kreislaufwirtschaftsgesetz. Das ist dieses Jahr in Kraft getreten im März. Das schreibt allen Produzenten vor, dass sie nichts mehr wegschmeißen dürfen, beziehungsweise sie müssen akribisch dokumentieren, wo sie damit hinkommen. Das kann ja zu mir, ich glaube, es geht eher darum, dass man bei den großen Produzenten muss man Sanktionen, muss man Kontrolle einbauen, damit einfach nicht mehr sinnlos produziert wird, damit nicht mehr sinnlos Mindesthaltbarkeitsdaten irgendwo drauf gedruckt werden, weil das ist ja auch noch so ein Fake, das muss ich euch auch sagen. Wenn ihr mal geht in den Supermarkt, dann guckt mal, wie lange die Selta haltbar ist. Dann ist das vielleicht ein halbes Jahr, okay. Aber nach dem halben Jahr kannst du die immer noch trinken. Aber der Supermarkt muss sie aussortieren, weil das MHD überschritten ist. Das heißt also, teilweise werden Mindesthaltbarkeitsdatum wahllos von der Industrie gesetzt, damit sozusagen eine Rotation auch da ist und damit sie weiter produzieren können und damit andere Dinge wieder, und denen ist es oftmals auch egal, ob die Dinge tatsächlich konsumiert werden oder ob sie weggeschmissen werden. Die wollen Profit machen. Und letztendlich, wenn wir in Deutschland eine bessere Umverteilung hinkriegen würden, wenn es auch ganz klare Strafen gibt für Wegschmeißen von Müll, wie es in anderen Ländern ist, zum Beispiel in Frankreich. In Frankreich gibt es ein Ministerium, was nur dafür da ist, zu kontrollieren, dass große Supermarktketten, da gibt es ja Super Ü, Hyper Ü, Intermarché, kennen vielleicht einige, riesige Supermärkte, die dürfen nichts mehr wegschmeißen. Dieses Ministerium ist natürlich auch mit Ressourcen ausgestattet, das heißt, es ist mit Personal, mit Lieferwagen, hat Lieferketten und all das, was dort nicht mehr weitergegeben werden kann, muss abgegeben werden, wird abgeholt in einen strukturierten Rhythmus und wird an Hilfsorganisationen weitergegeben. Und all, wenn du da was wegschmeißt in Frankreich, wird es unter Strafe gestellt. Und ich glaube, wir kommen nicht anders dahin. Ich glaube nicht, dass wir in Deutschland die Menschen erreichen vom Kopf, die sagen, ja, ich muss weniger kaufen. Ja, ich muss weniger. Das wird nicht funktionieren, weil wir sind daran gewöhnt. Wir sind an volle Regale gewöhnt. Wir sind daran gewöhnt, dass du zu jeder Jahreszeit alles kriegst. Ich kann im Winter eine Aubergine kaufen. Ich kann sie im Sommer kaufen. Ich kann irgendwelche Superpilze im Winter kaufen, chinesische. Ich kann sie im Sommer. Also wir sind ja gar nicht mehr jahreszeitbedingt, sondern es steht immer alles zur Verfügung. Daran hat sich der Mensch gewöhnt. Deswegen glaube ich, es geht nur über ganz klare Gesetze und darüber, dass wir, wenn die Industrie reduziert, dann wird der Verbraucher wird sich dann anpassen. Aber letztendlich wir als Verbraucher vor vollen Regalen, damit ist der Verbraucher überfordert. Und außerdem, es gibt Menschen, die auch immer Glücksgefühle, etwas zu kaufen. Das sind Hormone. Also wir waren vorhin bei Kleidung. Wenn ich mir 5 T-Shirts kaufe, könnt ihr aber bei euch selber gucken, dann geht's mir erstmal gut. Oh geil, ich habe mir neue Sachen gekauft. Dann ziehe ich das an, es sieht ja geil aus und so. Ich habe kurzfristig Glücksgefühle. Das heißt, Konsum bringt kurzfristig Glücksgefühle und macht eine kurzfristige Zufriedenheit. Letztendlich macht es aber unzufrieden, weil du willst immer mehr und mehr haben. Aber erstmal zufrieden, das weiß die Industrie auch. Das heißt, es wird immer schön billig angeboten, billig Textilien, billig auch Lebensmittel teilweise, damit der Mensch immer das Gefühl hat, es geht mir ganz gut, aber dann kriegt er wieder einen Junk und muss sich was Neues kaufen. Es hat auch eine psychologische Funktion.
Ja, weißt du was, Alex, ich wollte nämlich gerade sagen, jetzt hast du das auch relativ einfach strukturiert dargestellt, ne, dass die Industrie jetzt mal an die Kandare genommen wird. Und ich weiß ja noch, wir sind beide ja fast ein Jahrgang. Okay. Wir wissen ja beide, es gab noch Supermärkte, die hatten ja am Samstag bis 13 Uhr auf und Montag bis Freitag bis 18 Uhr. Man war gefühlt ein wenig organisierter und man war auch disziplinierter, was das Einkaufen anbelangt. Ich habe das Gefühl, Gefühl, mit dem Eröffnen dieser Öffnungszeiten, ja, ist es auch so ein, ich kann alles haben, was ich will, zu jeder Zeitpunkt, zu jedem Zeitpunkt, zu jeder Tag- und Nachtzeit, in eben auch derselben Qualität. Ich kann mich auch noch erinnern an Bäckereien, die dann quasi ab einer gewissen Uhrzeit, wo es nicht mehr gab und wo man einfach dann die Disziplin an den Tag legen musste. Ja. Vielleicht heute mal, wenn man das Brot hat, entweder in den Laden eher zu gehen oder selber zu machen. Ja. Und ich habe das Gefühl, in Corona gab es ein Momentum, wo ich dachte, wir können es schaffen. Wir können das Ding drehen.
Finde ich gut, dass du das nochmal ansprichst. Das ging mir auch so, weil da gab es ja bestimmte Dinge, die waren ganz eng. Da wurde gesagt, Leute, Klopapier ist alle haben sie wahnsinnigen Klopapier gekauft. Leute, Nudeln waren das und ich weiß nicht, was es da alles war und so. Und es war ruckzuck leer. Genau, ich glaube, wir kriegen nur ein verändertes Verhalten hin über Krisen. Also wenn Menschen in Krisen sind, das heißt, dann fangen ja an, Dinge sich zu verändern. Das heißt, meine Werte, meine gesicherten Verhaltensweisen werden auf den Prüfstand gestellt, weil auf einmal eine Krise da ist. Ich muss mal anders denken. Das heißt, ich kann auch mal loslassen. Das war bei Corona so. Es gab eine weltweite Pandemie. Keiner wusste, wie tödlich ist die. Keiner wusste, wie muss ich mich im öffentlichen Raum bewegen. Darunter sind Handelsketten eingebrochen. Es gab weniger Ware und der Mensch musste umdenken. Aber das hat ihn... Nur ein Zwang hat ihn dazu bewegt, und zwar eine Krise. Das heißt, Krisen, kann man auch sehen, sind durchaus ein positives Moment, wo Verhaltensweisen, gelernte Verhaltensweisen auf den Prüfstand gestellt werden und wo sich vielleicht auch darüber ein anderes Konsumverhalten entwickeln kann. Das sehe ich genauso. Genau, mittlerweile ist es ja so, wie du sagst, nach Corona, es hat sich ja schnell wieder so etabliert. Es ist zu jeder Zeit alles verfügbar. Montags bis Samstags haben die Supermärkte bis 9 Uhr auf. Ich kriege auch noch abends alles, was ich morgens kriege. Und da wird uns ja auch ein Konsumverhalten vorgespielt, was es ja auch nur in den modernen Industrieländern gibt, wenn man sich mal vorstellt. Ich sage mal eine Zahl, 800 Millionen Menschen leiden unter Hunger. 800 Millionen hat man ungefähr, schätzt man. Wenn man sich das mal vorstellt, in Deutschland leben 80 Millionen und letztendlich 10-mal so viel leiden eigentlich unter Hunger. Und wir wissen gar nicht, wo wir mit dem ganzen Konsum hin sollen und schmeißen die Hälfte weg. So paradox, sag ich mal, stellt sich das ja auf der Welt schon dar. Und wenn wir das ein bisschen gerechter hinkriegen würden, deswegen sind wir froh, dass es ein neues Kreislaufwirtschaftsgesetz gibt, wo ganz klar gesagt wird, es darf eigentlich gar nichts mehr weggeschmissen, es muss mehr in die Wiederverwertung gehen letztendlich und wo auch bestimmte Zwänge irgendwann sich deutlich machen, dass auch die Industrie- und Handelsketten nicht so viel wegschmeißen dürfen. Es ist zumindest eine Chance, mal dem entgegenzuwirken.
Und wir eröffnen eine neue Chance den Menschen, nämlich mit dem Markt der Nachhaltigkeit, um einfach den Kreislauf im Blick zu haben und euch darauf aufzurufen, mitzumachen und nicht einfach euch sozusagen dem Konsum und dem Surrounding und dem Flow des Systems zu ergeben, sondern dass ihr alle ein Teil davon sein könnt, etwas zu verändern und nachhaltiger zu werden. Und das heißt jetzt nicht, dass ihr jetzt alle in Crocs rumlauft und in Garten und eure Sachen alle selbst anbaut, wo ich einfach sagen möchte, an dieser Stelle auch, und ich weiß nicht, ob Alex mir auch dabei pflichtet, in der Corona-Zeit, wo alle plötzlich angefangen haben, selber zu backen und selber anzubauen, plötzlich hatte ich vor meiner Tür ein halbes Brot, eine Zucchini und Tomaten, weil die Leute so viel angebaut haben und so drin aufgegangen sind, dass sie teilweise eben so überversorgt waren, dass sie gesagt haben, also ich kann jetzt nicht eine fünfte Woche Zucchini essen, könntest du mir eine abnehmen? Und ich natürlich sagte, ja, gerne. Aber es hat sofort auch etwas miteinander gemacht. Ich hatte das Gefühl, also nicht für jeden war es so. Corona war auch für viele Menschen schlimm, gerade die alleine gelebt haben und die zwangsweise zu Hause verblieben sind und keine sozialen Kontakte mehr haben. Da hat es auch viel Schaden und viel Schlimmes passiert. Aber für einige Menschen hat es eigentlich einen guten Weg gehabt, der aber dann ganz schnell abgedriftet ist, weil auch solche Ketten wie das große A beflügelt worden ist im Online-Kauf, den Konsumrausch anders sich zu holen. Und leider Gottes sage ich eher, dass davon von Corona leider diese Krankheit übrig geblieben ist. Ich gehe in den Laden, sei es Handwerkermarkt oder Medien, Riese und dann möchte derjenige was bestellen und dann sagte der Typ so, ja, das dauert jetzt 3 Wochen und dann sagt er sozusagen der Kunde, warum bei dem großen A kommt das in 24 Stunden, ne, dass also sich auch plötzlich solche Verständnisse auch verschoben haben. Aber nun, der Markt der Nachhaltigkeit am 13. Juni 2025 im Meldorf. Wer und was wartet dort auf uns?